Freudenbotschaft.net. Der Golgotha-Bezug bei Tamar. Das biblische Gleichnis von der sich als Hure darstellenden Palme. Die Palme Tamar ist ein typologisches Bild auf Jesus. Am Übergang Josefs nach Ägypten wird im 38. Kapitel des ersten Buchs Mose merkwürdigerweise eine Geschichte eingeschoben, in welcher es um die scheinbar unabänderliche Kinderlosigkeit einer Frau namens Tamar geht und um ihre List, dennoch einen Erben für sich gezeugt zu bekommen. Dieser biblische Bericht handelt tiefer gesehen ebenfalls von Golgotha. Verblüffenderweise ist hier nicht ein Mann der Christusdarsteller, sondern eine Frau, nämlich die besagte Tamar, deren Name auf Deutsch übersetzt Palme lautet. Der gerechte Jesus Christus wird im Psalm 92, Vers 13 unter anderem mit einer knospenden Palme verglichen. Wer Gott liebt, gleicht einer immergrünenden Palme. Er wird mächtig wie eine Zeder auf dem Libanongebirge. Tamar blieb vorerst kinderlos. Nachdem Ger, der Sohn Judas, seiner Ehefrau Tamar, keine Kinder zeugte und in den Augen Gottes böse war, ließ ihn der Herr sterben. Sein Bruder, Onan, kam seiner Pflicht gemäß dem mosaischen Gesetz nicht nach und verhalf der ihm nunmehr angetrauten Tamar ebenfalls nicht zu einem Sohn und Erben, so dass Gott auch ihn tötete. Aus Furcht wegen Tamar, auch seinen jüngsten Sohn, Schelah, zu verlieren, belog Judah sie, indem er ihr versprach, die Frau Schelahs werden zu dürfen, wenn dieser alt genug dafür sei. Aber als es soweit war, hielt Judah sein Versprechen nicht. Tamars List, Nachkommen gezeugt zu bekommen. Da die gerechte Palme weise war, legte sie ihre Trauerkleider ab, verkleidete sich und verschleierte ihr Angesicht, so dass sie für eine Hure gehalten wurde. Sie stellte sich dorthin, wo Judah sie heimlich sehen und begehren würde, und ließ sich für ihn für den Preis eines Ziegenböckleins sexuell ein, so dass er seiner Schwiegertochter unwissentlich ein Kind zeugte. Hierbei hinterließ Judah bei Tamar seinen Siegelring, einen persönlichen Schnürgürtel und seinen besonderen Stab als Pfand, alles Zeichen seiner Erwählung und Erbschaft. Nachdem er weggegangen war, zog Tamar wieder die Gewänder ihrer Witwenschaft an, so dass das später von Juda in der Hand eines Ausländers zu ihr entsandte Ziegenböcklein von ihr nicht in Empfang genommen werden konnte. Nebenbei bemerkt entspricht die Trauerkleidung Tamars der des Christusdarstellers Mordechai. Aus Furcht davor, in den Augen seiner Mitbürger zum Gespött zu werden, unterließ er es, weiterhin nach der vermeintlichen Hure zu suchen und gab die Hoffnung auf, seinen an sie entrichteten Pfand jemals wieder zurückzubekommen. Der sündige Juda beschuldigte Tamar, eine Hure zu sein. Dann begab sich Folgendes, 1. Mose 38, die Verse 24 bis 26. Etwa 3 Monate später wurde Juda berichtet: Deine Schwiegertochter Tamar ist schwanger. Diese Hure hat sich mit einem Mann eingelassen. Bring sie sofort aus dem Dorf heraus, schrie Juda. Sie soll verbrannt werden. Als man sie hinausschleppte, ließ sie Juda ausrichten: Der Mann, dem dieser Siegelring, diese Schnur und dieser Stab gehören, ist der Vater meines Kindes. Erkennst du sie wieder? Juda kannte seine Sachen sofort. Tamar ist mir gegenüber im Recht, gab er zu. Ich hätte sie meinem Sohn Schelah zur Frau geben müssen. Danach schlief Juda nie mehr mit ihr. Die Tamar-Geschichte gleicht der Josef-Geschichte, in welcher sie textlich eingebettet ist, wobei die sich zur Prostituierten herabwürdigende Tamar verblüffenderweise dem keuschen Josef entspricht und der frevlerische Juda eine andere Darstellung der hurerischen Ehefrau des Potiphar ist. Ebenso wie letztere bezichtigte er den Typus des gerechten Christus eines Vergehens, dessen er selbst schuldig war, nämlich der Hurerei. Der jüdische Ankläger Juda war der eigentliche, sich anbiedernde Täter, aber Tamar, die Darstellerin Jesu, nahm die Schuld stellvertretend auf sich. Das für Tamar bestimmte Gerichtsfeuer stellt Golgatha dar. Juda forderte vorwurfsvoll, Tamar solle für ihre begangene Sünde herausgebracht und dort verbrannt werden. Ebenso wie im Gleichnis des als Ehebrechers geltenden Hinzufügers Josef der Fall, stellt dieses Geschehen Golgatha dar, nämlich das Hinauskommen Jesu nach draußen, außerhalb der Stadt Jerusalem und sein Empfang des Feuergerichtes Golgathas. Hier geht es also um den Akt der Übernahme der feurig brennenden Gerichtshitze der Schlangen des Sinai, beziehungsweise das Verschlingen der Schlangen der Feuerzauberer des ägyptischen Pharaos und die Annahme des gräulichen Wesens des sündigen Ziegenbocks, also des bösen Täters. Jesus brannte am Kreuz von Golgatha äußerlich nicht wahrnehmbar, aber dennoch darf sein dortiges Opfer gemäß Lukas 12 in den Versen 49 und 50 als ein Feuergericht, eine Feuertaufe, in welches die gesamte Erde hineingenommen wurde, bezeichnet werden. Der Moment, in welchem Juda die Tamar sexuell erkannte, stellt die Übernahme der Verfehlungslast aller durch Jesus dar. Das Geheimnis Golgathas liegt in dieser Einswerdung, die in der Josef-Geschichte freilich nicht vollzogen wurde, weil dort ein anderer, komplementärer Aspekt desselben Geschehens beleuchtet wird. Tamars Rehabilitierung ist ein Bild der Rechtfertigung Jesu. Tamars letztliche Rechtfertigung entspricht der Rehabilitierung Josefs, seinem Regentschaftsantritt und der ihm entgegengebrachten Verehrung durch seine Brüder, deren Segnung Jakobs, dem Sieg des Moses über die Okkultisten Ägyptens und der Wiederherstellung der Ehre Mordechais und seiner Autorität und Herrlichkeit im Reich des Perserkönigs Xerxes, was die Intronisation Jesu vorschattet. Ebenso wie Josef durch seinen Weg nach draußen und in die Tiefe der Gefangenschaft letztlich dafür sorgte, dass solche, die ihm vertrauten, vor dem Hungertod bewahrt blieben, das heißt, er in seiner gottgegebenen Weisheit zum Lebensgeber der damals bekannten Welt wurde, half auch die Tamar durch ihren Weg der Schande dem Leben zum Durchbruch, denn von ihr stammt letztlich Jesus Christus ab. welcher der Retter und Lebensgeber aller Menschen ist. Hierzu musste die Unschuldige jedoch zur schuldigen Hure werden, zu einer Person, die sich angeblich der intimsten Nähe zum Erwählten Gottes anmaßte, zu Juda nämlich, welcher in Wirklichkeit jedoch selbst frevlerisch und hurerisch war. Der schreiende Juda entspricht der anklägerischen Frau Potiphars. Hinzu kommt noch die satanische, das heißt anklägerisch schreiende Art dieser durch Juda dargestellten großen Hure Babylon-Jerusalem, welche einst bekennen werden muss, dass Jesus Christus gerechtfertigter ist als sie selbst. Ein Aufruf zur persönlichen Lebensübergabe an Jesus Christus. Und du, lieber Leser, verstehst du jetzt besser, was damals auf Golgatha für dich persönlich geschah? Begreifst du, warum Jesus hinauskam, draußen, vor dem Tor der großen Hure Jerusalem, um dort für dich das feurige Gericht zu erleiden, welches wegen deiner Sünden eigentlich dir gegolten hätte? Ahnst du, was es für ihn bedeutete, diesen Preis zu zahlen, damit du das Leben der Kinder Gottes erhältst, sodass die diabolischen, selbstgerechten Heuchler mit ihren satanischen Anklagen nicht über dich siegen, du dem ewigen Tod nicht erliegst? Willst du dieses an dich gerichtete Lebensgeschenk des Sohnes Gottes dankend annehmen und dadurch gerechtfertigter als die gesetzlichen Juden sein, weil deine Rechtfertigung allein aus dem für dich stellvertretenden Opfer Jesu erwächst und nicht aus deiner eigenen Leistung, wie dies Römerbrief Kapitel 4, die Verse 4 und 5 zeigt? Es ist doch so, wenn ich eine Arbeit leiste, habe ich Anspruch auf Lohn. Er ist kein Geschenk, sondern ich habe ihn mir verdient. Aber bei Gott ist das anders. Bei ihm werde ich nichts erreichen, wenn ich mich auf meine Taten berufe. Nur wenn ich Gott vertraue, der den Gottlosen von seiner Schuld freispricht, kann ich vor ihm bestehen. Wenn dich der Geist Gottes von der Gnade Jesu überführt und das, was er für dich getan hat, dein Herz zutiefst bewegt, dann sag jetzt Ja zum Sohn Gottes als zu deinem überaus gerechten Herrn. Tue es und freue dich. Das ist nämlich die Freudenbotschaft, das Evangelium Gottes.